Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Guten Abend zur Folge 66 Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast. Zum ersten Mal live aus der Stadt Berlin unter den Linden, in den heiligen Hallen der Berliner Bücher, sitzen wir jetzt hier zusammen und reden über die Bücher, die wir im Sommer so gelesen haben.
Wir hatten jetzt zum ersten Mal eine Sommerpause. Im August gab es keine neue Folge Podcast und wir haben aber schon wirklich ganz, ganz lange im Hintergrund an dieser wunderschönen Kooperation gebastelt und wir konnten uns keinen besseren Ort vorstellen, um den Podcast weiter zu Hause sein zu lassen als die Staatsbibliothek. Es ist ziemlich cool, dass wir hier sein dürfen. Wir haben die Leute kennengelernt, mit denen wir hier zusammenarbeiten dürfen. Schon lange, lange vor der Sommerpause haben viele Gespräche geführt, haben uns ganz viele Räume angeschaut. Also was ihr jetzt hinter uns seht, wenn es draußen noch hell wäre, ist der wunderschöne, in rotem Weinlaub umrankte Innenhof mit dem Springbrunnen. Der ist jetzt sozusagen genau hinter uns. Für die erste Folge haben wir uns ein kleines, geheimes, riesengroßes Räumchen, also ich hoffe, es hält nicht so, wir müssen mal gucken, ausgesucht, was so ein bisschen von der Cafeteria abgeht. Das ist aber ziemlich spannend und wir sind ganz froh, dass wir jetzt hier sein dürfen,
ja,
oder?
Ja, sagt mal, ist der Ton okay? Hört ihr uns gut alle so?
Es heilt etwas, aber ansonsten sind Ton und Bild super. Wenn ihr wüsstet, dass wir umstanden sind von so kleinen Wänden, die versuchen, diese riesengroße Halle sozusagen ein bisschen kleiner zu machen, ihr würdet euch kaputt lachen. Aber vielleicht müssen wir wirklich nochmal einen Raum suchen, der weniger heilt. Aber für heute wird es so gehen.
Für heute reden wir einfach etwas pastoraler.
Ja, danke Ludwig, vielen Dank. Bevor wir den Wein aufmachen, wollen wir kurz noch ein paar Termine erzählen.
Genau, diese Kooperation mit der Stabi, der Staatsbibliothek, heißt auch, dass wir euch immer in unseren Folgen einen kleinen wenig Einblick geben wollen in das, was hier in der Stabi so passiert. Also hier gibt es ja so Ausstellungsräume und Veranstaltungsräume und sowas. Und die Stabi macht relativ viel, alles im Dienste der Literatur. Und Maria wird euch jetzt mal so sagen, was da als nächstes hier so ansteht.
Genau. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass wir in dem Zusammenhang auch noch mal sagen, dass diese Kooperation auch sehr, sehr fest darauf fußt, dass wir die Bücher, die wir besprechen, weiterhin selber aussuchen, natürlich. Und dass wir Grauburgunder trinken dürfen. Das war auch ein bisschen ausschlaggebend. Ja, ich erzähle kurz erst was zu den Terminen, weil es geht schon morgen los. Also wer in Berlin ist, der könnte morgen schon um 18.30 Uhr in die Ausstellung Quer durch die Stadt. Da geht es um die Architektur-Avantgarde in der DDR. Und dann geht es am 1. Oktober weiter, da gibt es diese wunderbare Reihe in die Stabi und da trifft der Verlag Weltkiosk auf den Verlag Lilienfeld und man kann beide sozusagen an diesem Abend kennenlernen. Am 6. Oktober gibt es schon nachmittags, das ist glaube ich der Erntedanksonntag, Poesie und Musik und zwar Displayed Words im Lesegarten. Und im Moment, schon seit August und noch bis Dezember, ist eine großartige Sonderausstellung, die heißt Droste Digital. Und dann gibt es so Installationen von Manuskripttexten von Annette Droste-Hülshoff, die unter anderem mit Nora Gomringer und Dorothee Elmiger in so Rauminstallationen gepackt worden. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen, wenn ihr in der Nähe seid oder mal nach Berlin kommt.
So. Sehr gut.
Ne? Die Sachen haben wir jetzt hier mal.
Droste Digital.
Für Droste Digital ist ganz cool. Jetzt fangen wir mal an mit dem Grauburgunder und dann mit den ersten Büchern, oder? Was trinken wir denn heute?
Peter und Peter Grauburgunder aus.
Okay, dann schenken wir ein.
Ja. Von der Mosel. Schön. Wir haben ja keinen Moselwein.
Mhm. Kleine schöne Bibliotheksweinbläschen haben wir bekommen. Vielen Dank dafür. Auch an alle Leute, die hier mitgeholfen haben, dass wir heute so niedlich und schön hier sitzen dürfen.
Ja. Wenn es gerade hier so unterstützt hat.
Der Heiligenschein zwischen euch unterstreicht die Stimmung. Genau, Ludwig hat lange überlegt, ob der vielleicht ein bisschen zu
passt. Sollte ich den eher so über.
Nein. Wir teilen es. Prost, mein Lieber. Prost auf euch.
Es könnte kälter sein.
Ich wollte es gerade nicht sagen. Arbeiten wir noch dran.
Der Sommer ist ja vorbei und dann wird es auch wieder kälter.
Ich will gerade einen Übergang machen, der nicht funktioniert, weil Barbara Köhler wahnsinnig viel mit Worten spielen kann, aber keine schlechten Wortwitze von mir verdient hat. Ich habe die Autorin jetzt erst kennengelernt. Es ist im Surkamp Verlag die Anthologie Schriftstellen erschienen und die versammelt so Poetisches aus ihrem Werk und auch aus ihrem Nachlass. Sie ist ja 2021 gestorben. Und damit ihr wisst, wie sie so mit Sprache gearbeitet hat, lese ich euch etwas vor, das heißt Selbstporträt. Ich stelle mich vor, vollendete Tatsachen, die Mauer im Rücken halb dunkel, im Kopf die Hand zwischen den Schenkeln nach Welt schreien. Undurchsichtig, was ich gelegentlich durchschaue als Tarnung, einer gewissen Abneigung, transparent zu sein. Um nicht zu verschwinden, tauche ich unter. Agent provocateur in der dritten Person. Ich ist das Spiegelbild meines Spiegelbilds. Er, sie, es. Die unvollendete Gegenwart als Zeitform jeglicher Revolte gegen das Gesagtsein nach den Gesetzen deutscher Grammatik. Gefoltert vom Schweigen rede ich um mein Leben, bringe mich Wort für Wort um Kopf und Kragen, müssten mal wieder gewaschen werden. Das sieht mir ähnlich. In diesem wunderbaren Buch sind Gedichte und kleine, sehr poetische Prosastücke, sehr sprachakrobatische Dinge, Beschreibungen zu Fotos. Wer sich mit Sprache auseinandersetzen möchte, und möchtet ihr bestimmt alle, sollte auf jeden Fall Barbara Köhler entdecken und kennenlernen und viel lesen.
Sind das alles Texte von ihr? Also
alles oder ihre Werke. Genau. Also es sind aber auch Reden darin, Antrittsvorlesungen zu Poetik, Dozenturen. Also es ist so ein wirkliches, man kann sich da ganz toll in ihr Werk einbegeben, wenn man sie noch nicht kennt. Barbara Köhler, Schriftstellen.
Wer kennt mich denn?
Die ist in Sachsen geboren.
Okay. Und
hat nach der Wende, ist sie nach Duisburg gegangen und hat an der Kölner Uni unterrichtet. Sowas vielleicht.
Okay.
Und du?
Ich, ja. Ich habe den Sommer über ja ganz, ganz viel gelesen, so weil es zum Beispiel in der Hotlist-Jury war und sowas und viel lesen musste. Und in der letzten Folge vor dem Sommer habe ich auch da schon ein bisschen aus der Hotlist-Auswahl gesprochen. Und irgendwie hat sich bei mir im Sommer so an meinen Lesestrand haben sich so Bücher gespült, die alle irgendwie mit Frankreich zu tun haben. Komischerweise. Die sind gar nicht Gastland, aber das waren so Bücher, wo ich gedacht hatte, cool, dass ich so einen Podcast mit dir habe, wo ich darüber reden kann, weil das alles Bücher sind, die mich dazu geführt haben, oder ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und hatte so einen Redebedarf nach der Lektüre. Und deswegen wird es heute sehr französisch und auch leider irgendwie ziemlich hart. So aus.
Französische Literatur nicht so selten.
Das ist auch was ich an französischer Literatur oft ziemlich gut finde, dass die so auch so ein bisschen die härteren Seiten des Lebens formuliert und erzählt und uns auf die hinweist. Und wer das so gut kann, wie kaum jemand anders, ist Marion Messina. Diejenigen von euch, die unsere Februar-Folge von 2020 gehört oder gesehen haben, da habe ich bereits über ihren ersten Roman Fehlstart gesprochen, ihr Debüt damals. Und jetzt ist ihr zweiter Roman erschienen, Die Entblößten, in der Übersetzung von Claudia Kalschfeuer. Und das ist jetzt im Sommer ganz frisch erschienen und wird so ein bisschen als das Buch der Stunde zur französischen aktuellen politischen Lage gehandelt, weil, und zwar geht es geht um Frankreich, es spielt in Frankreich, es ist ein großes Gesellschaftsporträt, aber es spielt nicht im Jahr 2024, sondern eher ein bisschen später, so 2028 oder sowas. Das ist in Frankreich, in dem eine Präsidentin an der Macht ist, die schon auch sehr so an Macron angelegt ist, die extrem liberal ist, oder so eine Hardcore-Liberale praktisch, also die sagt, das Sozialsystem so sehr wie möglich abbauen und die Firmen haben so praktisch keine Regeln, die dürfen, also diejenigen, die gute Ausbildungen haben und in den Städten wohnen, hauptsächlich in Paris, denen geht es gut, und wenn diejenigen, die in Armut leiden oder so, sind halt selber daran schuld. So diese Art von Liberalismus herrscht und praktisch nur die Stärksten gewinnen. Also es hat auch so einen ganz starken, so einen sozialdarwinistischen Ton drin. Also ich glaube, Christian Lindner würde sich ja wahnsinnig freuen, wenn er da drin lesen würde. Der würde denken, ja, ja, voll die gute Idee, das könnten wir auch noch machen.
Schreibt er sein Parteiprogramm.
Ja, genau so. Aber für mich, mein linkes Herz tut dann natürlich sehr weh, wenn ich das lese. Okay, worum geht's? Es geht um, hauptsächlich geht es um Enzo Brunet. Enzo Brunet ist in der Provinz aufgewachsen. Sein Vater war Landwirt, seine Mutter ist so Arzthelferin und irgendwann bringt sich der Vater um, weil er irgendwie depressiv ist und weil er als Landwirt nicht mehr existieren kann und sowas. Das ist leider sehr häufig in Frankreich so, dass die Landwirte, die mit den ganzen EU-Vorschriften und sowas nicht mehr zurechtkommen, keine Gewinne mehr erzeugen können mit ihren traditionellen Anbaumethoden, dass die dann oft psychisch krank werden, mit einer wahnsinnig hohen Suizidrate in diesem Bereich. Und dieser Enzo kommt aus der Provinz und will aber unbedingt studieren. So, und dann schafft er auch die Aufnahmeprüfung für Medizin in Paris. Und es ist wahnsinnig teuer, da zu leben. Die Mutter kann ihn ein bisschen unterstützen, aber er muss auch nebenbei noch jobben, irgendwie auch, weiß ich nicht, so 4-5 Schichten die Woche noch arbeiten, damit er sich das Studium irgendwie leisten kann. So. Und es führt halt dazu, dass er nach dem ersten Studienjahr nicht alle Prüfungen besteht. Und das heißt, in diesem System, wie das da aufgebaut ist, du hast ein Jahr, also entweder du bestehst das und kannst weitermachen oder du bist raus. So. Mhm. Und da er halt keine Zeit hat, sich intensiver damit zu beschäftigen, fliegt er raus. Und dann schafft er es irgendwie noch auf so eine andere IT-Uni, also überhaupt nicht mehr Medizin, aber kann dann auch IT, also eine Privatuni studieren. Und findet Anschluss zu einem Kommiliton, der sehr reich ist. Der ist der Sohn von irgendeinem Politiker, Wirtschaftsheini, da sowas, und der hat eine Eigentumswohnung in Paris, so alle Kinder haben das da bekommen von diesem. Genau, und der Enzo wohnt dann halt dort, und eines Tages oder eines Nachts ist eine Party in dieser Wohnung statt, und dann kommen so die reichen Söhne und Töchter dieser französischen Upper Class, so, und die alle irgendwie, also die Eltern haben alle hohe Funktionen im französischen Staat. Und genau, und dann kommen halt diese 20-Jährigen da, diese Party, Achtung, Triggerwarnung, und die sind sehr betrunken und misshandeln diesen Enzo auf eine ganz brutale Art und Weise so. Und filmen das auch. So. Danach muss ein Arzt kommen und Enzo muss mehrfach genäht werden und sowas. Also sehr, sehr, sehr übel und brutal, wie die halt sozusagen ihre Klassenüberlegenheit in so eine körperliche Gewalt übersetzen. So. Genau, und der Enzo nimmt das eine Weile mit sich, also wird erstmal wieder gesund und sowas und versucht halt mit zurechtzukommen und schafft es aber nicht so richtig. Und irgendwann will er dagegen protestieren und stellt sich vor die Nationalversammlung, also das wie der Reichstag in Berlin ist, veröffentlicht ein Schreiben, was er an alle Medien schickt in Paris, wo er dann sagt, hier, es wurde schwerstens missbraucht von den und den Leuten, dann sind alle Namen aufgelistet und aus Protest gegen dieses System zünde ich mich jetzt an. So, dann gibt der Benzin über sich und wird sich angestürkt. So. Also eine sehr, sehr radikale Form des Protestes. Und Marion Messina erzählt dann, was praktisch in diesem Land passiert, und das macht sie anhand halt von der Geschichte von Enzo, von seiner Mutter und sowas, von der Präsidentin, aber auch noch von zwei anderen. Nämlich von Sabrina, das ist eine Lehrerin, die frankische, algerische Wurzeln hat und so diese Upper-Class-Kids unterrichten soll, aber eher wie so eine Art bessere Bedienstete von den Eltern behandelt wird. Und dann gibt es noch einen anderen, der heißt Paul, das ist einer, der eigentlich Literaturwissenschaft studiert hat und dann in der Metzgerei arbeitet, weil er keinen Job findet in seinem Studium. Und mit dieser Personenkonstellation erzählt sie dann praktisch wieder, was passiert, wenn der Staat nur noch sich den Regeln des Marktes unterordnet. Also wenn es praktisch kein Sozialsystem mehr gibt, wenn es keine Fürsorge mehr gibt, die jenseits kapitalistischer Interessen funktioniert, also auch jegliche Liebesbeziehung, jegliche Fürsorgebeziehung, wird alles über so Apps oder Tinder oder sowas halt organisiert. Und das ist ein ganz kaltes Sozialsystem, was da gezeigt wird. Und das finde ich so interessant, weil ich habe das Gefühl, wenn wir nach Frankreich gucken, dann gucken wir ein bisschen in die Zukunft von Deutschland, so, also auch ganz real jetzt. Ne? Das sind dann praktisch, wenn wir die sozialen Netze immer weiter abschleifen, führt das auch dazu, dass die Menschen sich auch gerade auf dem Land abgehängt fühlen. Ne? Dass es wie so eine urbane, intellektuell-akademische Elite gibt, die profitiert halt von diesem System. Und es gibt ganz viele, wie die Bauern, die LehrerInnen oder die KassiererInnen oder sowas, die alle abgehängt sind und die dann einen Groll gegen den Staat entwickeln. Und dann passiert das halt sehr, dass die hier so rechte Parteien wählen und hier passiert es halt zum Schluss, dass die mehr oder weniger Paris in Schutt und Asche legen. So. Also das gibt halt, also die Marion Messina ist eine große Befürworterin der Gelbwestenbewegung. Und dann gibt es so Stellen wie zum Beispiel, ja, jeder Sozialhilfeempfänger wird gezwungen, irgendwie alle seine Nachweise zu bringen. Frauen, wenn die dreimal ein Jobangebot ablehnen, müssen sie im Bordell arbeiten. Also sie spitzt das auch ganz schön. Und gleichzeitig, das ist an der Stelle total gut beschrieben, können halt große Wirtschaftsbosse Millionen an Steuerschulden irgendwie nicht zurückzahlen und es wird ihnen verziehen. Also in so einem ganz großen Stil darf halt der Staat betrogen werden, aber wenn ein Sozialhilfeempfänger irgendwie 10 Euro dazu verdient, dann gilt er als Verbrecher. Und es musste mich da so, hat mich da so wieder...
Das macht doch unfassbar wütend.
Es macht mega wütend. Und es macht vor allen Dingen auch, also in dieser Rückkopplung, auch wenn wir uns an deutsche Wirtschaftskonzepte gerade, also gerade diese, die jetzt gerade aktuell so als Ideen kursieren, sowas, naja, dann Bürgergeld streichen und sowas. Und, aber an die Steuermilliarden, die unterzogen würden, die greifen halt nicht an und so. Und hier kann man, finde ich, total gut drin lesen, was halt mit einer Gesellschaft passiert, wenn die durch Kapitalismus so verroht, auf so eine liberale, eigentlich, naja, du hattest ja alle Chancen. Nein, hatte er nicht, weil er konnte halt nicht dieses Studium machen. Er wurde de facto ausgeschlossen davon. Und das beschreibt Messina in so, sie nennt das so eher Soziotypen, also es sind nicht so richtig eigene Charaktere, sondern so eher so Rollenbilder innerhalb der Gesellschaft, die halt dann diese bestimmten Formen von Parametern so vertreten. Ne? Die Lehrerin, die halt in diesem System eigentlich nur ausgebeutet wird und überhaupt keine Chance hat, noch die Kinder in irgendeiner Art und Weise zu formen, jenseits von allem möglichen Kapitalismus und Konsum zu tun.
Ja.
ganz dünnes Buch, ganz viel drin. Ja, die ist,
Wie dick ist das? Das ist wirklich ganz dünn.
Genau, das hat 170 Seiten und also ich habe das wirklich mit geballter Faust gelesen, ehrlich gesagt, weil das eigentlich zeigt, dass wenn wir wirklich diese Art von liberaler Wirtschaftspolitik machen, wenn wir das auf die Spitze treiben, wie das halt leider in Deutschland gerade passiert, es wird halt Politik für das reichste Prozent gemacht, dass es dann zu so Riots kommt und dass halt rechte Parteien extrem davon profitieren, weil die ganz, ganz viele in den ländlichen Regionen oder auch in den Städten, die halt in den einfachen Arbeitsverhältnissen sind, die werden halt extremst benachteiligt davon. Und dass die Literatur das verhandelt und auch so zuspitzt. Ne? Also sie ist da schon sehr radikal auch. Das finde ich sehr lesenswert. Und klar macht das wütend. Sie wird auch ein bisschen als der neue Way Back behandelt.
Braucht sie vielleicht gar nicht dieses Stempel?
Ja, ich bin ja Wellbeck-Fan und ich finde, dass sie da...
Ich war mal Wellbeck.
Ja, ich würde ihn jetzt auch nicht heiraten wollen, aber ich finde, der hat ja auch so, der formuliert auch so eine Sozialkritik in seinem Roman. Und das macht sie auf jeden Fall auch extrem gut. Ist im Hansa Verlag erschienen im August.
Okay.
Kann ich empfehlen.
Finde ich auch wahrscheinlich den Punkt übersetzt. Die sich also sehr, sehr gut auskennt mit wütenden Französinnen. Ich habe ein super Gegenbuch, ich brauche das gar nicht überleiten. Das ist was sehr Freundliches, Nettes, und trotzdem nicht seicht. Ich habe gerade überlegt, das ist wirklich interessant, dass die so gar nicht gut zusammenpassen, dachte ich erst, aber vielleicht tun sie es doch. Daniel Käfer hat einen Roman geschrieben, der heißt Wir waren Komödie und er ist erschienen bei Danub Books. Die sitzen in Ulm und das Coole an diesem Verlag ist, dass sie alles verlegen, was irgendwie mit der Donau zu tun hat. Und das wusste ich gar nicht, musste dann so ein bisschen recherchieren, aber es ist tatsächlich so, dass die Donau 10 Länder durchfließt oder an ihnen vorbeifließt. Also alles, was diese Länder betrifft, also eher eine Region ist sozusagen als irgendeine politische Richtung, alles, was mit der Donau sozusagen zu tun hat, wird im Danube-Books, kann das, wenn es gute Literatur ist, eine Heimat finden. Und Daniel Gräfe hat schon, ich glaube, Reportagen und auch Essays geschrieben. Das ist jetzt sein Debütroman. Und Wir waren Kometen erzählt die Geschichte von Lukas und Luba. Lukas und Luba lernen sich kennen in Berlin im Jahr, ich glaube 2007, verlieben sich Hals über Kopf sehr ineinander. Er ist Journalist, sie ist, er beschützt sie eigentlich, weil sie als Kaufhausdiebin fälschlich bezichtigt wird und es geht in eine sehr schnelle, sehr intensive, sehr romantische Beziehung über. Was allerdings immer so ein bisschen unklar ist, ist, was Luba ihm nicht erzählt. Luba ist direkt nach dem Abitur, vielleicht 11 Jahre zuvor, aus Rumänien abgehauen. Sie konnte das nicht mehr aushalten, dort zu sein. Und sie macht immer so Andeutungen, will ihm aber eigentlich vieles auch nicht erzählen. Und die haben so eine ganz intensive Beziehung, ich weiß gar nicht, vielleicht ein Jahr lang, und sind unfassbar innig, aber merken auch immer wieder, dass sie sehr an ihre Grenzen stoßen, was so eine gegenseitige Herkunftsvermittlung betrifft. Also Lukas ist aus Süddeutschland, hat eine ganz andere Sozialisation erfahren. Luba kommt eben aus einem sozusagen kommunistischen Regime, die macht immer so Andeutungen, dass sie unter Ceausescu wirklich in den 80er Jahren eine wahnsinnig schwierige Kindheit hatte, lässt aber so ein bisschen offen, was genau sie damit meint. Und sie will unbedingt weg aus Deutschland, sie will unbedingt nach Italien, weil Italien so der Sehnsuchtsort schon in ihrer Kindheit gewesen ist und sie glaubt, dass sie dort wirklich sie selber sein kann. Und Lukas kneift. Und Lukas will nicht nach Italien, weil er eigentlich Journalist sein will. Und vielleicht gibt es da irgendwie so eine Werbeagentur, in der er noch ein bisschen aufsteigen kann. Und er muss ja auch das Geld verdienen. Und darüber zerfusseln sie sich sozusagen, also zerfusseln ist das falsche Wort, sie crashen wirklich übel ineinander. Und diese Beziehung endet. Und ich weiß nicht genau, wie viele Jahre später, vielleicht 2, kriegt Daniel zu seinem 32. Geburtstag einen ganz ominösen Anruf. Er ist mittlerweile von Berlin auch auf der Suche nach dem Vergessen dieser intensiven, aber doch sehr tragischen Beziehung zurück nach Stuttgart gegangen und kriegt eben den Anruf zu seinem 32. Geburtstag, der dazu führt, dass er sich auf die Reise macht, um Luba zu suchen, die tatsächlich zwischendurch in Italien war, aber mittlerweile eben zurück in Rumänien ist. Und es ist ganz klar, dass sie ihn nicht so loslässt, denn er unbedingt rausfinden möchte, was damals wirklich passiert ist, wie es ihr geht und was das alles mit ihr macht. Und es wird dann zu so einer Art Roadmovie, also er macht sich dann wirklich mit dem Auto auf dem Weg nach Rumänien unterwegs, nimmt der Anhalter mit. Er trifft auf ganz verschiedene Leute, auf zwei Londoner Touristinnen, die irgendwie in Rumänien Urlaub machen wollen. Er trifft aber auch ganz viele Leute aus wirklich der sprichwörtlichen Walachei und einen Cannabisbauern Bogdan, der ihm da noch ganz andere Dinge erzählt über Träume und das Zerplatzen von Träumen und macht sich sozusagen Luba auf die Spur und parallel wird eben über auch Rückblenden und eben auch Lubas Tagebuch von ihrer Zeit in Italien erzählt, wie sie es eben wirklich nach Italien geschafft hat und dort auch so eine große Enttäuschung erlebt hat. Also man liest diesen Roman als Beziehungsroman und als Roadmovie und er ist wirklich wahnsinnig schön erzählt und er hat so einen ganz großen Spannungsmoment, weil man natürlich wissen will, was ist denn mit Luba damals passiert, welche Rolle spielen auch ihre Eltern. Man erfährt ganz viel über das Rumänien der 80er Jahre und trotzdem will man irgendwie, dass die beiden sich kriegen, auch wenn man nicht sicher ist, dass sie sich wirklich richtig gut tun können. Und die Kernaussage dieses Romans ist für mich so ein bisschen, dass man sehr verliebt sein kann in jemanden, den man nie verstehen wird. Also dass diese Faszination auch von so einer anderen Sozialisation oder von so einem anderen Kulturkreis nicht ausreicht, um wirklich zu verstehen. Und gerade wir Kinder aus ehemals Ostländern, ja, also irgendwie gibt es da, ich habe da das war für mich so ein bisschen dieser Schlüsselsatz, das ist nämlich irgendwie, kann man etwas vermissen, was man vielleicht nicht wirklich kannte, fragt Lukas auf der Reise zu Luba. Und das ist für mich irgendwie so ein bisschen das, worum es in diesem Roman geht und habe das sehr gerne gelesen.
Aber ist das dann so eine Projektion, die er von ihr hat oder so, wenn...
Nee, der hat die ja kennengelernt, der hat die ja genau vor Augen, der versteht sie nur nicht. Und ich glaube, das, was sie ihm nicht vermitteln kann, ist vielleicht auch was für so Leute nicht gut zu vermitteln ist, die in völlig anderen Systemen aufgewachsen sind.
Also auch gerade so dieses...
Obwohl es beides europäisch ist, können da so Riesenklüfte sein.
Ja, Ceausescu war ein Diktator und da gab es Geheimdienste und Verbrechen.
Sekuritate,
genau. Wir haben
Abendzeit dann wieder gelesen.
Und die Verstrickung der Familie, dann hat man vielleicht einen Vater oder sowas, der auf der falschen Seite war.
Oder man ist bei seinen Eltern auch nicht so sicher, wie man sein sollte. Also auch das ist irgendwie was. Und das ist aber auch eine ganz geschickte Art, wie Daniel Grefe das macht, uns sozusagen Sachen zu erklären und sozusagen auch so beizubringen und trotzdem nichts vorauszunehmen und uns selber entdecken zu lassen, was mit Luba sozusagen auch Jahre nachdem sie aus diesem System raus ist und das System zusammengebrochen ist, passiert. Und man erlebt so sehr viel Rumänien heute, weil er eben diesen Roadtrip macht, aber man erlebt eben auch sehr viel Rumänien der 80er Jahre.
Also er erzählt die Geschichte der 80er sozusagen so ein bisschen so
anhand dem, was Luba ihn lässt. Und das ist halt relativ wenig, aber er hat eben dieses Interesse daran, sie verstehen zu wollen in der gleichen Erkenntnis, dass er es vielleicht nie wirklich kann. Und das finde ich halt was zwischenmenschlich sehr Treffendes.
Und hat die was mit den Siebenbürger Sachsen? Nee, das ist nochmal extra. Also sie ist eine
richtige Rumänin.
Sie ist Rumänin, eben zu Rumänin.
Ja. In Jo-Riu ist sie aufgewachsen.
Ja. Die Walachei ist irgendwie schön, ich bin nochmal durchgekommen.
Das ist dann?
So die Ausläufer der Karpaten, und das sieht aus wie Teletubbies, so ein bisschen so. Gewählte Hügel und so kleine, die haben übelst tolle Holzhäuser, also die können, glaube ich, das sind so gute Tische.
Ich bin noch nie in Rumänien gewesen, aber ich habe nach diesem Buch ein bisschen das Gefühl, ich war da.
Und die, ja. Gibt also, da auch einiges, was gerade so in Rumänien spielt, auch an. Warte mal, hatte ich hier Iris Wolf? Genau, oder? Das war doch auch.
Ist jetzt auf der Shortlist seit heute.
Reden wir über die Shortlist?
Nee, reden wir nicht. Wir reden jetzt über Triggerwarnungen. Ich brauche nämlich ein bisschen mehr Zeit für das nächste Buch.
Okay. Rotter freut sich jetzt. Ich komme nicht hin.
Ja, danke. Genau, ja, Martina Hefter und ihre Freude. Mhm. Nicht so schlecht.
Hast du Martina Hefter gespielt?
Reden wir heute darüber nicht?
Achso, reden wir heute nicht drüber. Okay, dann bist du jetzt dran.
Und jetzt erklären wir, wie du das beibringst, was jetzt kommt.
Ja, also nochmal Frankreich. Deutscher Artikel. Und zwar. Ich rede jetzt über ein Buch, was mich wirklich sehr beschäftigt hat bei der Lektüre und was ich auch gerne mit dir so besprechen will, weil das auch die Frage aufwirft, soll man das überhaupt lesen, muss man das lesen, will man das lesen, was da drin steht und vielleicht auch ja die Frage, warum das so erfolgreich ist. Und zwar geht es um Neige Sinon, das ist eine französische Autorin, Trauriger Tiger, im DTV-Verlag letzte Woche erschienen. Und da verhandelt.
Übersetzt?
Achso, übersetzt. Hat es, genau. Die Michaela Messner. Und Annie Arnaud hat darüber geschrieben, das beste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Das war in Frankreich ein Riesenerfolg. Es wird gerade in 20 Sprachen übersetzt. Und Sinon erzählt darin, und das für Menschen, die, also sie erzählt darin über sexuellen Missbrauch an Kindern und Menschen, die sich da jetzt vielleicht getriggert fühlen, sollten jetzt vielleicht lieber ausschalten. Weil das sehr, sehr, also es ist ein autofiktionales, Erzählen und was sie darin beschreibt, finde ich, das war sehr, sehr schwer zu ertragen. Also zumindest. Diese Sachebene, also das Faktische, was sie erzählt, ist unglaublich hart, weil man es eigentlich nicht verstehen kann, dass eine erwachsene Person sowas macht. Worum geht es genau? Und zwar, sie ist in den französischen Alpen aufgewachsen, zusammen mit ihrer kleinen Schwester ist sie da hingezogen und ihrer Mutter und einem neuen Stiefvater. Also in ein ganz kleines Dorf, die waren so ein bisschen so wie Hippies, so. Also die haben versucht, so einen alten Bauernhof wieder aufzubauen und relativ autark zu leben und haben sich auch dadurch eine bestimmte Form der Armut entschieden. Und es war alles, das ganze Leben war so Baustelle. Ne? Und die waren beide noch jung. Als der Stiefvater in die Familie kam, da war der Anfang 20 erst. Und Nächste nur war damals 6, 7 und irgendwann kam halt dieser Vater, und das erzählt sie wirklich auf Seite 1. Also sie steigt direkt damit ein, dass er in ihr Kinderzimmer kam und sie halt sexuell missbraucht hat. Und also das buchstabiert sie auch jetzt nicht bis in jedes Detail aus, aber sie nennt es schon explizit, damit man sagt, okay, darüber reden wir jetzt sowas. Und dann macht sie etwas, was versucht sie so in den Kopf dieses Vaters reinzugucken und fragt so, was muss eigentlich in einem erwachsenen Mann, da wird er groß, kräftig, das ist ein Bergführer und der ist auch beliebt, der hat auch Werte, der ist für Gerechtigkeit los. Ne? Also das ist jetzt kein Scheusal also in seinem sozialen Leben, sondern sehr anerkannt in der Gemeinschaft. Und sie fragt halt sich, wie kann es sein, dass ein Mann in ein Kinderzimmer hineingeht, diese Grenze überschreitet, wieder rausgeht, wieder so tut, als wäre nichts und das so für sich so verarbeiten kann. Und das dann auch über Jahre, so er macht das, bis sie 15 ist oder so. Und auch nur bei ihr, bei ihrer kleinen Schwester nicht. Und dann guckt sie so, naja, wie schaffe ich das, mir das zu erklären? Und, sowas. Und dann überlegt sie ganz lange über ihn und guckt in seiner Kindheit, wo es auch Gewalterfahrungen gab. Und sagt so, ja, kann man aus der Gewalterfahrung, die man selber sozusagen erfahren musste, daraus schließen, dass das, ne, das. Genau. Und ich finde es auch extrem mutig und deswegen finde ich es auch wichtig, darüber zu reden. Aber man muss halt gucken, ob man es wirklich selber lesen will. Und dann geht sie ganz viel in die Literaturgeschichte auch. Sie analysiert Lolita auf eine sehr interessante Art und Weise. So, sie sagt, das ist halt, das ist Pädosexualität, was da beschrieben wird. Ganz eindeutig, da gibt es auch kein Dazwischen. So, ne? Das ist eher sagt so, ja, sie war ja einverstanden damit. Ne? Eine Zwölfjährige kann nichts einverstanden sein. So, es ist immer ein Machtverhältnis. Es ist nie irgendwie okay oder auf einer Ebene. So, ne? Sondern, und dann guckt sie zum Beispiel auch, weil sie sehr interessant fand, zitiert sie auch Emmanuel Carrère, der Widersacher, über diesen Mann, der es jetzt auch wirklich gab, der 25 Jahre lang seine Familie belogen hat, dass er ein Arzt ist und dann sie alle erschossen hat. Genau. Und also sie versucht so in den Kopf des Bösen hineinzuschauen und das so aufzuschließen. Und interessant ist auch, wie dieser Fall dann nämlich weiterging. Das mit 15 oder so, da hat er aufgehört, sie zu missbrauchen. Und dann war da ein paar Jahre lang Ruhe. Und sie hat es niemandem gesagt. Sie hat nämlich so die ganze Zeit Angst gehabt, dass wenn sie das jetzt sagt, dass der ins Gefängnis kommt. Und dann, dass dann die Familie kein Geld mehr zum Weiterleben hat, weil die halt so arm waren. Und er hat halt das Geld nach Hause gebracht durch seine Bergtouren und sowas. Mhm. Und sie hat auch gedacht, dass ihre Mutter ihr dann sauer ist und sowas. Also er war in diesem sozialen System und sie auch. Und sie geht da sehr weit und klopft so ab, wie ist es überhaupt möglich, dagegen zu rebellieren? Wie ist es überhaupt möglich, das anzuzeigen als Kind? So. Und sich Gehör zu verschaffen und auch wie der psychologische Druck, den er aufbaut, ne? Dass er so sagt, naja, wenn du das niemandem sagst, dann mach ich nichts mit deiner Schwester oder so.
Und sie wusste aber auch, dass das falsch ist, ne? Weil wenn ich ja. überlegt habe, so als Siebenjährige sozusagen, da hat man ja oft auch, also nicht schon immer so ein ganz klares Verständnis dafür, ne? Wer eigentlich gerade sich falsch verhält, sozusagen.
Sie weiß das ab dem ersten Mal. Ja. Sie weiß genau, in dem Moment, wo er jetzt diese Hand dahin legt, ist eine Grenzüberschreitung und er wird nie wieder der Mensch sein davor. Und ich werde es auch nicht sein. So, also dieses, das ist eine Sekunde, aber die Sekunde verändert beide Leben für immer. So, und ich kann das ganz genau festmachen an diesem einen Moment, wo ein erwachsener Mensch entscheidet, ich bin mit einem siebenjährigen Kind allein in einem Raum und ich entscheide mich, das zu tun. So. Und das so zu erfassen, es ist hochinteressant und sie macht das auch, also auf so eine sehr, sehr ehrliche und auch dann wieder zögernde Art. Und dann entschuldigt sie sich beim Leser oder der Leserin und sagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles so genauso stimmt, aber ich versuche es so zu erzählen, wie ich es erinnere. Und dann zitiert sie Zeitungsartikel, sie zitiert, also zu dem Fall, der wurde dann irgendwann, genau, um das mal so weiterzuführen, also irgendwann sind ihre Halbgeschwister, also seine Kinder praktisch, wenn die so 6, 7, 8 und sie hat Angst, dass er das bei seinen eigenen Kindern sozusagen auch macht. Ja? Und davor hat sie so große Angst, dann geht sie zu ihrer Mutter und sagt, ihre Mutter, pass auf, dein neuer Mann hat das und das viele Jahre lang mit mir gemacht. Und die Mutter ist natürlich völlig geschockt, die hat es nicht verankert, hat es nicht gewusst. Und sie bleibt mit ihm zusammen noch ein Jahr, weil sie nicht weiß, wie sie mit ihm umgehen soll. Es kommt dann zu einer Anzeige und es kommt zu einem Gerichtsprozess. Und da macht sie auch relativ deutlich, dass wenn er es nicht zugegeben hätte, er gibt es zu, er gesteht, er sagt, ja, ich habe das viele Jahre gemacht, aber wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er sehr wahrscheinlich als freier Mann oder als Unschuldiger aus diesem Gerichtssaal hinausgegangen, weil es nahezu unmöglich ist, das zu beweisen. Ja. Aber er war sehr geständig, er hat ab dem ersten, also relativ am Anfang des Prozesses gesagt, pass auf, ich habe all das gemacht, ich gebe es zu. Dann ist er verurteilt worden zu 10 Jahren oder so. Und wurde nach 7 Jahren wegen guter Führung wieder entlassen. Und dann hat er eine neue Frau gefunden und hat sein Leben weitergelebt, nach 7 Jahren. So. Und dann fragt sie auch, wer ist dieser Mann, der dann nach 7 Jahren da rauskommt aus dem Gefängnis? Ist der dann frei von Schuld? Ist der dann jetzt sozusagen, kann es eine Sühne geben für das, was er getan hat? Also auch in seinem eigenen Kopf. In seinem Kopf, aber natürlich auch in ihrem. Und wie kann überhaupt ein Weiterleben nach sowas möglich sein?
Aber du hast ja vorhin eine Frage gestellt und du hast es ja gelesen komplett. Und obwohl du auf Seite 1 wusstest, worum es geht, was hat dich denn das weiterlesen lassen, wenn es sozusagen so ein schwieriges, hartes Thema behandelt?
Sie sagt an einer Stelle, in Frankreich, ich glaube, das ist in Deutschland ein bisschen anders, jedes 10. Kind ist Opfer sexuellen Missbrauchs. Und es gibt Anzeichen dafür, dass man so die Kinder sich verhalten. Das schreibt sie auch zum Beispiel, dass die in bestimmten sozialen Situationen sich auf einmal ganz seltsam zurückziehen oder dass sie Angst haben, mit bestimmten Erwachsenen im gleichen Raum zu sein und sowas. Und ich habe viele kleine Kinder in meinem Umfeld und dieses, dass man als erwachsene Person aware ist.
Deswegen hast du es gelesen?
Nee, aber das war zumindest so, es war vielleicht ein Grund, es ist auch einfach extrem gut geschrieben, so, also dass sie so, also es ging schon erstmal darum, okay, ich will verstehen, warum eigentlich sowas wie so eine Art Pädosexualität so, sich so über Jahre lang in unsere Familien so etablieren kann, aber auch ihre literarische Herangehensweise. Und natürlich zitiert sie dann auch an ihren, zitiert auch zum Beispiel Virginia Woolf, die von ihren Brüdern missbraucht wurde. Und Virginia Woolf hat darüber geschrieben und sowas. Also auch so diese literarische...
Ja, Geschichte auch, das hat auch in der Literatur.
Ja, diese literarische Suchbewegung. Und sie meinte auch, hätte es Annie Ernaux gegeben, die damit, das ist die Scham oder sowas, war das, glaube ich. Also sie schreibt ja auch über oder Erinnerung eines Mädchens. Du bist ja die Ernaux-Spezialistin. Also hätte es diese Möglichkeiten nicht gegeben, so in der Öffentlichkeit so darüber zu sprechen auf einmal, was es halt meinetwegen in den Nullerjahren noch gar nicht so gab oder in den 90ern und sowas. Und vielleicht ist da Frankreich auch wieder, wie ähnlich von bei Marion Messinat, sogar noch so ein kleines Stück voraus, weil das in Frankreich in der ganzen nochmal eine andere Öffentlichkeit gerade bekommt, so eine Art von autofiktionalem Schreiben. Ist eine These.
Ja. Also dafür, ich habe so das Gefühl, da ist auch in Deutschland ja schon was gewesen. Ich finde es ja auch immer wichtig, dass es weiter besprochen wird. Und deswegen finde ich halt auch deine Frage, so solange das geschrieben wird und so geschrieben wird, wie es das tut, ist es ja ein Stück, also wir lesen ja Literatur, um sozusagen Menschliches besser zu verstehen und also so tiefer vorzudringen in so ganz, ganz viele Dinge. Das hilft ja ungemein, wenn man Bücher lesen kann, in denen Personen Dinge tun, in denen Personen Dinge passieren, die irgendwelche Freiheiten suchen, irgendwelche Abenteuer, irgendwelche Risiken eingehen, die wir so lesend begleiten können, ohne dass wir es sozusagen immer auf uns selber übertragen müssen und trotzdem wissen, okay, das macht aber so einen Kosmos von menschlichen Möglichkeiten auf. Und ich finde eben auch in Abgründe zu gucken, ist was Literatur aus so einer relativ sicheren Perspektive ermöglicht. Und in diese Abgründe zu gucken, finde ich zum Beispiel auch total wichtig. Ich verstehe alle Menschen, die das nicht wollen und die sagen, boah, sie lesen aber gerne Unterhaltung und sie wollen sich gerne ablenken und sie wollen irgendwie nicht dramatische Dinge lesen. Aber ich merke immer wieder, wie das tatsächlich auch was mit mir macht, wenn eben Dinge beschrieben werden, die ich auch, also auch eine Sprache für Dinge zu finden, von denen man erstmal sagen würde, die sind unbeschreiblich grausam. Und ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber das, was ich hier mega bewundere, ist immer wieder, setzt du den Fokus, wie sie verstehen will, wie sie sozusagen, man braucht ja einen unfassbaren Abstand zu seinem sozusagen Opfersein, um das einnehmen zu können, ja, diese Weitsicht auf den Täter einnehmen zu können, dieses Jahr auch aus dem wie auf so einem sicheren Plateau darauf zu gucken, nicht was habe ich falsch gemacht, wie konnte mir das passieren, sondern was ist denn bei dem falsch gelaufen, wie konnte der mir das antun. Und das finde ich total spannend und finde ich auch, also ich werde es wahrscheinlich auch noch lesen, aber wahrscheinlich nicht sofort.
Ja, das ist die Frage, müssen, sollen wir sowas lesen? Und ich denke, ja, natürlich, weil es geht auch darum, in dem Augenblick, wo wir in so eine Konstellation hineinschauen können, dank des Mutes und des Könnens dieser Autorin, das muss man wirklich betonen. Also ich habe die letzte Woche beim Internationalen Literaturfestival kennengelernt und ich finde, das war mit so die mutigste Person, die ich da gesehen habe, weil sie sich mit dieser Geschichte raustrauen, das ist einfach, und sich auch, ich meine, so ein 300-Seiten-Buch schreiben, das dauert auch, ne? Sich wieder jeden Tag an den Schreibtisch setzen und sich damit so, dem so aussetzen, damit wir besser sehen können, was um uns herum passiert. So, ich finde das wahnsinnig verdienstvoll, aber ich muss das auch zwischendurch weglegen, weil ich gerne will, dass die Menschen gar nicht so schlimm sind, wie sie hier beschrieben werden. Aber es gibt hier eine Beratungsstelle, die heißt Zartbitter e.V., die kümmert sich zum Beispiel um Kinder, die Opfer sexuellen Missbrauchs wurden. Da kann man sich informieren und die sagen auch, dass es darum geht, so viel Wissen wie möglich anzuhäufen und hinzuschauen, genau hinzuschauen und Auffälligkeiten so früh wie möglich anzusprechen und den Kindern Räume zu geben, das auch zu formulieren. Ja.
Guck kurz. Richtig, ja. Ich denke dir.
Genau, oder halt so, es gibt auch eine, das kennt ihr wahrscheinlich nur mal gegen Kummer. Ich habe ein bisschen recherchiert danach, weil ich wissen wollte, okay, was gibt es für Möglichkeiten, wenn man jetzt einen Verdacht hat oder wenn man merkt, dass ein Kind vielleicht kommt, die Nummer ist 116111. Kann man jederzeit auch als Kind anrufen. Ich finde, das sollte irgendwie überall hängen, diese Nummer. Ein sehr, sehr wichtiges Buch, finde ich auch, wenn es ein schweres Buch ist. Nächste nur traurige Tiger, übersetzt von Sheila Messner im ETV-Verlag.
Okay, ich kriege schon wieder keinen Übergang hin. Du hast einfach die Themen so ausgesucht.
Entschuldigung.
Nein, das ist wichtig. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, aber es ist wirklich schwer. Da gibt es einfach keine eleganten Anknüpfungspunkte oder ich habe es in der Sommerpause verlernt, Übergänge zu bauen. Aber ich habe im Sommer eines der besten Bücher dieses Jahres gelesen. Bam, bam, bam. Jetzt hat sie es gesagt. Und es hat auch für mich noch eines der schönsten Cover dieses Jahres. Es ist der dritte Roman von Isabel Lien. Er heißt Die Spielerin. Und ich überlege, ob ich es erzähle. Ich erzähle es einfach mal, dann ist diese Kuh sozusagen vom Eis. Isabel Lien ist in der Zeitung oder in einem Blogartikel oder in einem journalistischen Artikel ist sie auf einen Fall gestoßen, der sie so interessiert hat, dass sie ihn sehr intensiv recherchiert hat und trotzdem hat sie daraus etwas gemacht, was ein fabelhafter Roman ist, wie ich finde. Er erzählt die Geschichte von A. A. ist in der niedersächsischen Provinz geboren, in Einbeck. Die war schon als Schülerin ziemlich strebsam, also sie hatte so ein bisschen Lust auf die große Welt und das, was ich auch natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann und deswegen ich solche Bücher auch immer mag, ein großes Interesse an Mathematik und so merkwürdigen Dingen. Also wurde sie Bankerin und sie hatte große Karriere, ich brauche nicht gendern, es war eine Banker-Elite in Zürich und hat...
Was du derzeit als Frau, glaube ich, auch noch...
Was schon auch noch besonders war, so viele Frauen gab es nicht und das Interessante ist jetzt aber, dass A einen wahnsinnig tiefen Fall gemacht hat. Der Roman beginnt nämlich, und das ist einer der wenigen Momente, wo wir sehr nah bei ihr sind, dieser Spielerin, dieser Protagonistin, die ist in einer italienischen Stadt, sie hat eine Tasche gepackt, sie weiß, sie wird demnächst verhaftet werden und sie sucht sich einen sehr gut aussehenden Jüngling von der Straße, schläft ein letztes Mal mit ihm und erzählt ihm ihre Geschichte. Endlich erzählt sie mal ihre Geschichte. Später, wenn sie verhaftet und vor Gericht gestellt wird, wird sie nämlich nur noch schweigen. Und zwar mit einer Vehemenz und einer inneren Ruhe, die es wirklich bewundernswert fasst. Ihr wird nämlich vorgeworfen, ja, es ist moralisch, ist dieses Buch sehr, sehr vielschichtig. Ihr wird nämlich vorgeworfen, im ganz großen Stil für die kalabrische Mafia Geld gewaschen zu haben. Und sie verteidigt sich aber nicht und sie gibt es auch nicht zu, sondern sie schweigt. Und Isabel Lien macht nach diesem Intro, wo klar ist, A wird verhaftet, ihr wird das und das vorgeworfen, macht Isabel Lien nämlich einen ganz großartigen literarischen Kniff. Wir gehen von A weg, wir zoomen sozusagen raus von dieser Frau, die wir beschrieben bekommen, von der wir wissen, wie sie aussieht, was sie trägt, auch wie sie duftet. Aber trotzdem hat man immer das Gefühl, man kann eben nicht genug in ihre Seele vordringen. Und dann gehen wir in so einen Kosmos der Menschen, die A im Laufe ihres Lebens begegnet sind und mit ihr zu tun hatten, auf verschiedenste Weisen. Und da, finde ich, ist Isabelin eben was ganz Großartiges gelungen, weil indem sie auf diese verschiedenen Menschen zoomt und dann werden aus ihrer Sicht Episoden erzählt oder man begleitet sie in den Situationen, in denen A ihnen begegnet ist, in denen sie geschäftlich miteinander zu tun hatten. Und man versteht trotzdem erst am Ende dieses Riesenbild, was Isabelin uns sozusagen dahin gepuzzelt hat. Das ist wie so ein, also deswegen auch diese titelgebende Spielerin, die irgendwie mit allen gespielt hat, die immer auch so ihre Weiblichkeit genutzt hat, um so ein bisschen unterm Radar zu bleiben, weil als diese Zürcher Bankgeschäfte und dieses unfassbar harte Business, wo es eigentlich auch darum ging, dass man mit der Erlaubnis von oben wirklich unmögliche Geschäfte abziehen durfte, dass man wirklich zu moralisch höchst fragwürdigen Dingen auch angestachelt wurde, um seine Provision zu verdienen. Aber wenn es schiefgegangen ist, dann haben die da oben gesagt, ja, das hat sie aber auf eigene Faust gemacht. Und sie ist aber ständig auch übergangen worden, sie ist bei Beförderung nicht gesehen worden und sie hat dann irgendwann gedacht, da muss sie jetzt irgendwie für sich selber sorgen und hat eben ihr ganzes Tun auf sehr, sehr zwielichtige Geschäftskontakte gelegt und einen riesen Reibach damit gemacht. Es ist ein bisschen wie die Freude, wenn man Breaking Bad geguckt hat und irgendwie denkt, ach, so geht Meth kochen. Dann ist dieses Buch auch so ein bisschen, so hat das damals funktioniert, so sind die, also diese ganzen Immobilienspekulationsblasen und so ist quasi eine Finanzkrise nach der anderen entstanden und gefüttert mit wirklichen Persönlichkeiten, also mit Figuren, denen man folgt, denen man nicht immer, die mag man nicht alle. Auch A mag man nicht, zumindest nicht die ganze Zeit, aber man hat ein riesengroßes Interesse an ihrer Geschichte. Und es ist literarisch so klug gebaut, weil es wirklich so klug komponiert, ich war total hingerissen.
Weil das so immer so springt?
Nee, gar nicht mal. Das wäre ja eigentlich nur Handwerk. Ne? Aber man merkt, Isabel Lehn hatte am Ende eine Vision dieses Romans im Kopf. Und egal, wie geübt du bist, und du und ich, und du bist trotzdem überrascht, dass sie genau da rauskommt am Ende. Und dass sie es eben auch schafft, eine so höchst ambivalente Figur zu zeigen, ohne sie zu zeigen, und klarzumachen, so und so hat sie gehandelt, ohne sie zu verurteilen oder auch ohne sie zu... ohne da irgendwie Zucker drüber zu streuen. Ne? Also es hat sowas...
Die moralische Bewertung musst du halt selber machen.
Ja, musst du eigentlich auch nicht. Also das ist auch, finde ich, nach diesem Buch total spannend, dass du moralisch bist. Es ist viel ambivalenter als das. Und eben dieses Spielerische, auch dieses, wie entzieht man sich? Wie entzieht man sich auch als Frau? Und das ist total großartig. Und was ich einmal als Abschluss sagen will, jede dieser Nebenfiguren und am Anfang ist einem gar nicht bewusst, was die am Ende für eine Rolle spielen. Und dann denkt man, das war die Geschichte. Und jede dieser Nebenfiguren hätte für mich Potenzial für einen eigenen Roman, weil es so unfassbare, also sie beschreibt dann zum Beispiel so eine Frau, die auf ihrem Hof sitzt und die diesen Hof nicht verlassen kann und es wird aber alles immer ärmer und es ist ganz schrecklich und sie können den Hof nicht verkaufen und sie haben auch nichts anderes zum Wohnen und dieser Hof wird so runtergewirtschaftet und die in die Armut getrieben. Ganz, ganz Nebenstränge, wo man sich am Anfang fragt, was hat das überhaupt mit dieser Art zu tun, warum erzählt man das jetzt oder warum erzählt Isabel das? Und am Ende wird eben alles klar und die haben alle so hoch literarisches Potenzial. Das ist mega. Ich habe gedacht, wer so viel gute Ideen für Nebenfiguren haben kann.
Das ist gar nicht so oft, ne? Oft werden ja Nebenfiguren so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Ja, das war gar nicht so. Also ich hatte das Gefühl, das ist, als würdest du sozusagen nur die Spitze des Eisbergs ihres Ideenreichtums sehen. So hat sich das gelesen. Und was ich eben auch total spannend finde, ist, dass so ein Thema wie Banken und Mathe und Frauen, die Karriere in der Finanzwelt machen, würde mich normalerweise nur länger interessieren. Und wenn Isabel Lehn das erzählt, dann eben schon.
Es macht ja auch voll Spaß, so, wenn man jetzt denkt an die Hochfinanz, also gerade in der Schweiz, wo meinetwegen auch irgendwelche Diktatoren ihre Vermögen parken und sowas. Das finde ich ja der Schritt zur Mafia. Und zum organisierten Verbrechen, das ist ja praktisch nur eine Haaresbreite. Und manchmal hat vielleicht die Tangeta sogar, also ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, aber vielleicht sogar mehr Moral in bestimmten innermafiösen Zirkeln, als es die Bank hätte vielleicht. Ne? Also weil ja. Man darf vielleicht ja, viel mehr. Genau, die haben einen Kodex und da werden auch Menschen geschützt. Und was ja sie erlebt auch, ist ja so zum Beispiel so eine extreme sexistische Abwertung von allen Weiblichen, ne? Dass sie so in bestimmten, meinetwegen Firmen feiern oder sowas, dann überhaupt nicht mehr als Kollegin wahrgenommen wird, sondern nur noch als Objekt und am nächsten Tag soll sie trotzdem wieder liefern. Und also so dieser Machismo-Gestus in dieser Ruffinanz, das finde ich total gut beschrieben.
Und das ist eben wirklich, also nicht wirklich fassungslos gemacht, wie tief mich das interessiert hat, weil Isabel Lehn muss auch wahnsinnig viel recherchiert haben. Also es wird auch genau erklärt, wie Dinge funktionieren, ne? Also wirklich wie bei Breaking Bad. Und da habe ich so gedacht, normalerweise dachte ich, es würde mich gar nicht interessieren, aber es
ging so an den Seiten.
Wie schiebst du das Geld von wo nach wo, welche Gesetze nutzt du, welche Schlupflöcher nutzt du, welche Risiken gehst du ein, auch gefasst zu werden, wohl wissend, dass deine Chefs in den hierarchisch über dir stehenden Etagen dich sofort ans Messer liefern würden, um ihren Ruf und ihre Bank zu retten, zumindest bis zum nächsten Fall und was da auch an krummen Dingern läuft. Also ich finde es ein ganz, ganz großartigen, sehr besonderen, total spannenden und psychologisch klugen und gut geschriebenen Roman.
Punkt. Ja. Ich finde ja, also es gibt total viele Anknüpfungspunkte eigentlich an das, was wir vorhin gesagt haben, weil zum Beispiel Isabel Lehn hat ja mit ihrem letzten Roman Frühlingserwachen, ja, so das autofiktionale Schreiben mehr oder weniger nach Deutschland geholt. Das war, wann war das, 2018, 2019 oder sowas, wo sie über sich selbst als Schriftstellerin geschrieben hat und das ist ja so ein richtigen, genau so einen autofiktionalen Boom auch in der deutschen Gegenwartsliteratur ausgelöst haben. Dabei ist Isabel Lehn wirklich eine mit der ersten. Also ich finde, da ist sie so in dieser Tradition, was so an ihren Ort auch nicht Sinn macht. Gar nicht. Also bei dem Roman, glaube ich, ist ja nicht so sehr autofiktional.
Aber es ist auch kein True Crime Ding und so. Aber sie zeigt einfach, also das, wofür sich Isabel Lehn literarisch interessiert ist, und das war auch im ersten Roman so, wo es im Prinzip auch schon, ich weiß gar nicht wann, das war 2013, 2014, wo es um Krieg und die
Traumatisierung
nach Kriegserfahrung und so geht. Ich immer das Gefühl habe, das, wofür sich Isabel Lehn literarisch interessiert, das ist so ein Zug, auf dem ich sofort steige und mit dem ich sofort fahren will.
Ja. Und auch so dieses Thema, so die Hochfinanz oder dass man so die Gesellschaft als so eine Art Selbstbedienungsladen für die Interessen ganz weniger Menschen so begreift. Ne? Also die Banker, die denken halt ja, was meine Entscheidung für Folgen für viele andere Millionen Leute haben wird, ist halt mir egal, ich will den Boni haben.
Beim Messinage. Die Boni haben, genau, weil die eben ihre moralischen Kompassnadeln durchaus auch danach ausrichten, wie sie ihre eigenen Taschen füllen. Und dann denke ich auch mal, wir wären moralisch integerer. Ne? Uns würde das nicht passieren, wo ich so denke, weil ich möchte, also das würde ich wirklich in einigen Fällen gerne durchspielen, ob das wirklich so wäre, weißt du? Die ist keine, das ist nämlich auch interessant, die ist ja keine böse Person.
Nee, aber sie wird vielleicht ein bisschen böse gemacht durch das System.
Ja, das ist auch zu einfach. Ich glaube, sie ist eben auch kein Opfer. Sie wird schon auch eine Täterin, aber sie wird es eben mit so einer, man interessiert sich dafür, wo diese Grenzen verschwimmen und dass man da so dran bleibt. Und dass sie kühl bleibt und auch wie dieser Buchstabe A, mit dem sie auch nur damals durch die Presse irgendwie ging und dass man sie nicht richtig greifen kann und trotzdem so wahrscheinlich jeder ein eigenes Bild sich von ihr macht.
Aber es gab ja einen realen Fall als Vorbild, ne?
Genau, es gab einen realen Fall und es muss eben auch wahnsinnig viel Recherchearbeit gewesen sein. Die war damals so eine kleine, eigentlich völlig unwichtig gewordene Sachbearbeiterin in so einer Presseagentur, die kurz vorm Bankrott war. Und in dieser Situation hat sie was gemacht, was dann dazu geführt hat und so weiter.
Hier wird noch eine Frage gestellt. Ja. So wie bei Menasses Quasi-Kristalle. Hast du Eva Menasses
Quasi-Kristalle? Ja, habe ich, aber so ist es nicht, weil Eva Menasses Quasi-Kristalle sind ja sozusagen wie so einzelne Erzählungen, die am Ende so eine Komposition geben, aber schon so in sich abgeschlossene Erzählungen. Und bei Isabel Lehns Spielerin ist es viel romanhafter. Also ich finde, bei Quasi-Kristalle ist es mir ein bisschen zu
partikular?
Oder? Ja, oder auch so, als wäre es so eine Mischpalette und aus der mischst du die Farben so genau ab. Und bei Isabel Lehn verstehst du auch beim Lesen, eigentlich versteht man es erst nach dem Ende, was sie da wirklich tut. Und das finde ich sehr viel, es hat ein bisschen mehr, es hat was Neueres. Also ich finde auch so die Art des Erzählens finde ich ganz großartig. Nee, ich habe das, sowas wie Isabel Lehns Spielerin habe ich wirklich noch nicht gelesen. Und ich finde, in diesem Sommer habe ich keinen Roman gelesen, der mich so weggekesselt hat vor Begeisterung.
noch gerade bei dem Thema, das kann ja, ich so.
Das ist gar nicht so meins.
Aber der das Geile, wenn man gute Bücher hat, ne? Die schließen dir auf einmal Themen auf, wo du vorher gar nicht wusstest, dass du dich dafür interessierst.
Ist das jetzt eine
Überleitung
gewesen?
Nee.
Mach mal noch einen Absacker.
Ich mache noch einen Absacker. Absacker heißt ja bei uns immer, also für diejenigen, die uns noch nicht seit Folge 1 zuhören, gibt es da welche, dass das einfach nochmal so große Empfehlungen sind. Und ich will euch gerne zum Lesen empfehlen, Omo Erdoğan, Schule des Südens, die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie. Das ist ein Sachbuch, in dem es darum geht, was die PhilosophInnen der French Theories, wie das in den USA genannt wird, also des Poststrukturalismus und der Dekonstruktion, was die alles für Wurzeln in den ehemaligen Kolonien haben. Also es sind alles französische PhilosophInnen natürlich und viele von denen sind entweder in Algerien oder Tunesien geboren oder haben eine Geschichte damit. Also zum Beispiel Hélène Cixous, die einzige Frau ist leider in dieser Zusammenstellung, ist halt in Algerien geboren und musste da auch schlimmste Diskriminierungserfahrungen machen und hat dann als Philosophin genau das halt formuliert in ihrer Theorie. Sie ist eine der frühen und kämpferischsten Feministinnen gewesen in den 70er Jahren. Ganz prägend für viele Feministinnen danach. Und wie die Rolle der Frau halt zum Beispiel in der französischen Kolonialsituation, sag ich mal, war. Das ist hochinteressant zu lesen. Ono Erdoğan ist, der unterrichtet hier an der HU und der ist ein Schüler von, oder ein Kollege von Philipp Feld. Mhm. Und der, hast du damals Der lange Sommer der Theorie gelesen?
Nee, ich nicht, aber ich weiß
das. Also das ist so ein Erzählen, das klingt dann eigentlich so Philosophiegeschichte und Wissensgeschichte sehr nah. Und Ono Erdoğan hat auch wahnsinnig viel gelesen und zitiert auch die Werke, aber man muss nicht unbedingt ein Philosophiestudium gemacht haben, um das zu verstehen. Also es ist eher, es ist manchmal schon fast ein bisschen so ein lapidares Erzählen oder so ein bisschen so ein ja, sehr, sehr, fast schon reißerisches, aber ich finde, es wird nie unterkomplex, es wird nie zu flach. Und was Michel Foucault da zum Beispiel auf seinen amorösen Reisen da in Tunesien gemacht hat oder Bourdieu, wie er den algerischen Befreiungskampf erlebt hat und sowas. Das ist wahnsinnig interessant und es liest einem auch dieses fehlende Bindeglied halt zwischen der Dekonstruktion Poststrukturalismus und das, was dann später mal die Postcolonial Studies werden. Also diese ganze Kritik auf Frankreich, an Frankreich und an dem Algerienkrieg und an der Unterdrückung der Algerier. Das ist wahnsinnig toll erzählt und ich finde alle, die sich für diese Art der Philosophieströmung und so interessieren und für Colonial Studies, die werden hier, glaube ich, mit den Texten viel Bereicherung lesen. Ono Erdoğan, Schule des Südens, bei Matheson Salzberg erschienen. Ein tolles Buch.
Stefanie Jaksch, die von mir wirklich sehr, sehr geschätzte Stefanie Jaksch, hat über das Helle geschrieben. Es ist im Heimann Verlag erschienen, es heißt Radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten. Und wie großartig ich es finde und dass ich es schon im Manuskriptstadium lesen durfte, steht hinten.
Darfst du
ein Blöd vorlesen?
Maria hat uns geklürt, es geht dann in Maria Klürt. Achtung, meine Damen und
Herren. Mit schöner Betonung, bitte.
Stefanie Jaksch hat einen unfassbar klugen Blick und öffnet damit auch uns die Augen. Ich bin so beeindruckt, wie sie von persönlichen Gedanken ausgehend auf die großen menschlichen Zusammenhänge kommt. Spielerisch, leicht, sprachschön, aber auch umfassend, offen, sehend. Eine literarische Schule des Denkens und des Sehens.
Das ist mir wirklich genau so durch den Kopf gegangen, als ich das Buch gelesen habe.
Das ist schon Selbstliteratur.
Steffi Jaksch wacht nachts um 3 auf und es ist dunkel und sie ist frustriert und hat Angst vor allem, was in der Welt gerade schiefläuft und vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen und vor den Bedrohungen, die wir gerade fühlen, diffus oder ganz konkret. Und wir bleiben mit ihr an diesem Küchentisch sitzen bis morgens um 8. Und in verschiedenen Stunden und in verschiedenen Kapiteln blickt Steffi Jaksch dann darauf, dass eben überall da, wo es dunkel ist, eben auch die Ränder des Lichts erkennbar sind und dass das Licht eben auch die Dunkelheit braucht, um sozusagen sichtbar zu sein. Und schaut durch ganz viele Dinge, die uns gerade beängstigen und besorgen, auf Dinge, die gerade ganz viel Mut machen und ganz zuversichtlich stimmen, in einem Gabriele von Arminschen Sinn. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass es dieses Buch gibt. Und wenn man frustriert ist und keinen Bock mehr auf die Welt hat und denkt, alles Mist, deine Emmy, dann lese man bitte Steffi Jacks Buch über das Helle. So.
Kann ich sehr unterschreiben.
Ja, du durftest ihn moderieren.
Ja.
Erlangen beim Poetenfestival.
Ich glaube, wir können eine Geburt einer Autorin zu gucken.
Ja.
Oder? Also.
Literaturfrau sowieso, jetzt eben auch endlich ein Buch und ein so tolles. Wir müssen trotzdem aufhören, aber wir werden diesen Livestream als Podcast-Folge wie immer zum Wochenende irgendwie hochladen. Und
kriegt keinen Schreck, wir haben einen neuen Jingle, der ist total schön.
Oh mein Gott. Kriegt keinen Schreck, da sind alle verliebt.
Das klingt jetzt ein bisschen anders, wenn der Podcast losgeht, aber ich hoffe, ihr werdet es mögen. Wir hoffen, dass es mögen wird. Wann ist die nächste Folge?
Am 22. Oktober ist Folge 67 und ihr könnt bitte in der Zwischenzeit mal gerne unter dem Post, den wir gerade machen mit den Büchern von heute, kommentieren, ob es wirklich so doll geheilt hat, ob wir uns einen neuen Raum suchen müssen am nächsten Mal. Ich meine, wir sind in der Stadt Berlin und dafür sind wir dankbar, es gibt Räume ohne Ende hier. Und beim ersten Mal war auch klar, vielleicht gehen wir wandern, also seid gespannt.
Oder auch, falls ihr sonst Anregungen oder Ideen habt, was ihr vielleicht wünscht oder was ihr gut findet, was ihr vielleicht noch anders haben wollt,
schreibt uns hinter die Kulissen.
Genau, schreibt uns gerne, was euch auch über die Stadi interessiert, was euch ansonsten in der Literatur beschäftigt. Wir sind auch beide auf der Buchmesse in Frankfurt. Ist das Podiumswein? Das ist Podiumswein. Da werden wir nochmal einen extra Post machen. Man kann uns da nämlich treffen, Freitagabend direkt in Halle 4. Wir schreiben noch mal was dazu. Da sind wir so live vor Ort, da können wir uns gerne mal persönlich kennenlernen. Und jetzt danken wir euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Weiterempfehlen, fürs Abonnieren.
Bis zum 21. Oktober.
Tschüss.
Das war Blauschwelz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.